Meine Wahl für die erste Osterpredigt mit dieser neuen Kanzel in diesem neuen Gebäude ist die Predigt Drei leere Versprechen. Und das ist das dritte Mal, dass ich die predige über die Jahrzehnte jetzt und immer wieder ein bisschen überarbeitet. Das ist meine Lieblings-Osterpredigt und das ist natürlich auch etwas Evangelistisches. Und wie immer dachte ich, die letzte Version habe ich erst vor 2 Jahren gepredigt. Und dann habe ich reingeguckt, es war Ostern 2012. Das sind 5 Jahre schon wieder her. Ich frage mich nicht, wo die Zeit hin ist. Ostern 2012, da hatten wir gerade Herrn Zentes bewegt. Erinnert sich irgendjemand? Es ist 5 Jahre her. Da ging es um den Kauf des Jugendgebäudes. Und da hatten wir schon 5 Jahre ihm in den Ohren gelegen. Ist der Herr Zentes vielleicht heute hier? Nicht, dass ich zu nahe trete, aber wir haben 5 Jahre schon wie die bittende Witwe an ihm gearbeitet, bis er endlich dann eines Tages Ja gesagt hat. Und dann haben wir uns da hingesetzt und beim Notar haben wir das Jugendgebäude gekauft. Man beachtet den schelmigen Blick unseres Kassierers. Das ist schon wieder 5 Jahre her. Unfassbar. Und inzwischen haben wir so viele neue Gesichter unter uns, dass ich auf keinen Fall die 3 leeren Versprechen vorenthalten möchte. In den vergangenen Jahren hat das Fernsehen ja eine ganze Palette von Dokumentarfilmen über das Dritte Reich produziert. Historische Dinge und Ereignisse, die mit dem Dritten Reich zu tun haben. Besonders so die ganzen Filme über die Biografien der Nazi-Größen, über Adolf Hitler und Eichmann und wie sie alle heißen. N24, NTV, die überschlagen sich. Ich finde es fast jeden Tag irgendwo etwas Neues. Hitler und seine Frauen, Hitler und seine Kinder und was weiß ich, es ist immer was Neues. Aber es sind interessante Themen, die mich seit Jahren schon beschäftigen. Wie kam es, dass ein einfacher österreichischer Handwerker zum mächtigsten Mann Europas aufstieg? Welche dunklen Mächte hatten ihm dazu verholfen, im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt zu werden? Und was hat unser deutsches Volk dazu bewegt, einen hasserfüllten, bösartigen Demagogen zu verehren wie einen Gott? Und was mich immer wieder bestürzt, ist die Tatsache, dass bis kurz vor dem Zusammenbruch des Dritten Reiches immer noch unzählige Menschen an einen Endsieg glaubten. Unerschütterlich. Bis zum Ende. Und die Parole lautete, der Führer wird schon richten. Und dann gab es dann noch im letzten Augenblick Gerüchte von Wunderwaffen, von geheimen Armeen. Und all diese Dinge hielten sich hartnäckig bis in die letzten Stunden des Krieges. Da stand der Armee schon an der Elbe und der Russe in Berlin. Und Deutschland war ein Trümmerfeld. Und erst im April 1945 wurde dem deutschen Volk wirklich klar, der Krieg ist verloren. Und als am 30. April 1945 die Nachricht über die Volksempfänger kam, der Führer hat sich erschossen, hat es kaum noch jemanden interessiert. Es war alles aus. Alle Hoffnung war dahin. Und jeder war jetzt nur noch bemüht, irgendwie seine eigene Haut zu retten und über die Runden zu kommen. Große Führer mit seinem selbstherrlichen Versprechen eines 1000-jährigen arischen Reichs hatte millionenfachen Tod über ganz Europa und die Welt gebracht. Und das Ausmaß seiner Verbrechen wurde nun mit jedem Tag deutlicher und klarer. Und mit jedem Tag wurde den Menschen bewusster, was für einem diabolischen Führer sie gefolgt waren. Als das alles rauskam in den KZs und all die Konzentrationslager, all die Dinge, als das alles rauskam, plötzlich wurde erst offenbar, wem man danach gefolgt war. Und kaum etwas strahlt mehr von der Hoffnungslosigkeit, Resignation und Apathie aus, als die immer wieder in Dokumentarfilmen und alten Bildern gezeigten Gesichter von Deutschen, die in die Kriegsgefangenschaft gingen. So unglaublich das klingt, es ist möglich, 70 Tage zu überleben, ohne zu essen. Du kannst fast 10 Tage ohne Wasser überleben. Du kannst bis zu 6 Minuten ohne zu atmen im Notfall noch überleben. Aber was du nicht kannst, ist leben ohne Hoffnung. Und jedes Mal, also das ist das dritte Mal, dass ich das predige, jedes Mal suche ich nach einem Bild von irgendwelchen Menschen, die noch hoffnungsloser aussehen wie die, und ich finde keins. Hoffnungslosigkeit. Und so stelle ich mir, wie diese Männer, der Krieg ist verloren, es ist alles aus. Und auf die Jungs wartet Sibirien. Und so stelle ich mir die verzweifelten Gesichter einer kleinen Gruppe von Männern und Frauen in Israel vor 2000 Jahren. Auch sie waren einem Mann gefolgt, der schier unglaubliche Versprechen gemacht hat. Und 3,5 Jahre ist diese Schar ihrem Meister nachgegangen. Aber im Gegensatz zum Führer des Dritten Reichs hat er den Menschen nicht Toten verderben, sondern er hat ihnen Leben gebracht. Und Johannes, einer der Jünger, wird später einmal ein wunderbares Evangelium schreiben. Ein Bericht darüber, was sie in der Zeit mit Jesus erlebt haben. 21 Kapitel, die er mit den Worten abschließt, es gibt so viele Dinge, die Jesus getan hat und die wir mit ihm erlebt haben, dass ich das Gefühl habe, alle Bücher der Welt könnten es nicht fassen. Ich meine, wenn du darüber nachdenkst, über das Leben, das Jesus führte, in diese Welt geboren, vielleicht als Kind, irgendwann muss es zu einer Realisation gekommen sein, ich könnte der Messias sein. Ich glaube nicht, dass er mit 3 Jahren schon wusste, dass er der Messias ist. Ich glaube, dass es langsam Stück für Stück offenbart wurde. Und jetzt denk mal drüber nach. Du weißt ungefähr, wo das Ganze hingeht. Stück für Stück offenbart dir Gott das. Und dann kommt die Zeit, wo Gott dich in den Dienst reinsetzt. Du hast 3,5 Jahre. Diese Welt für immer so zu verändern, dass Gott Zugang hat zu den Menschen. Was für eine Aufgabe. Diese Jünger, sie haben großartige und wundersame Dinge erlebt, aber jetzt sitzt hier eine kleine Schar von Menschen irgendwo versteckt in Jerusalem. Es wird nach ihnen gesucht, sie werden verfolgt und sie müssen sich verstecken. Sitzen irgendwo zusammengekauert in einem Raum, verwirrt, verängstigt und ganz, ganz sicher traurig und unsagbar enttäuscht. Ich meine, nach so einer Zeit, wenn du die Evangelien liest, was sie mit Jesus erlebt haben. Wir wissen nicht genau, wo sie sich befinden. Ich habe so gedacht, vielleicht sind sie in dem Obergemach, wo sie noch wenige Tage zuvor das Abendmahl zusammen gefeiert hatten. Und sitzen in diesem Raum, Fenster zu. Vielleicht steht das Geschirr noch rum, vielleicht liegt noch das Tuch in der Ecke, das Jesus sich umgebunden hatte, als er ihnen die Füße gewaschen hat. Und am ehesten kann ich die Situation, den Zustand von Petrus verstehen. Wahrscheinlich, weil ich seinem Charakter wohl am nächsten komme, mit der großen Klappe und solchen Sachen. Aber Petrus, mit Petrus kann ich mich so ein bisschen identifizieren. Und ich möchte den Versuch wagen, einfach für ein paar Minuten in seine Rolle zu schlüpfen und zu erzählen, was ich mir so vorstelle, was in Petrus vorgegangen sein muss. Auf dem Bild hier würde ich sagen, Petrus ist das da oben links, er hier vorne. Rechts ist der Johannes, der betet, ist klar. Und dann stehe ich so da und denke drüber nach. Und immer wieder laufen die Bilder in meinem Kopf ab. All die Dinge, die ich in den vergangenen 3 Jahren erlebt habe. Wie das alles angefangen hatte. Der Morgen, als ich frustriert Netze an Land geschleppt habe. Eine ganze Nacht habe ich gefischt und dieser See hat mich genarrt. Ganze Nacht geschuftet, nicht ein Fisch gefangen. Und dann steht am Ufer dieser Kerl, dieser Wanderprediger. Der sah schon von weitem aus, als hätte er keine Ahnung von Fischen. Und der ruft, fahr noch mal raus, wirf die Netze noch mal aus. Was wusste der von Fischen? Ich dachte, Junge, ich bin hundemüde, aber jetzt werde ich dich mal vorführen. Und dann komme ich zurück und die Netze sind kurz vorm Platzen. Und als ich ans Ufer komme und der Wanderprediger mich ansieht, spüre ich, wie sein Blick durch und durch und durch geht. Und ich konnte nicht anders als sagen, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hat ihn aber nicht beeindruckt, im Gegenteil. Folge mir nach, hat er gesagt. Wenn der geahnt hätte, wen er sich da ins Team holt, was hatte ich vor wenigen Tagen noch den Mund vollgenommen? Und wenn alle davonlaufen, ich würde ins Gefängnis gehen für ihn, ich würde sterben für ihn. Wie konnte ich ihn so im Stich lassen? Wie konnte ich ihn tatsächlich 3-mal verleugnen, obwohl er es mir sogar angekündigt hatte? 3-mal wirst du mich verleugnen. Er hat es mir gesagt und ich habe ihn verleugnet. Nach all dem, was ich mit ihm erlebt habe. Als wir in seinem Haus waren, er beim Predigen von den vielen Menschen fast erdrückt wurde und plötzlich rieselt Staub vom Dach und das Dach wird abgedeckt und der Gelähmte kommt da runter. Und er vergibt ihm die Sünden, er heilt ihn, der läuft mit seinem Bett nach Hause. Diese Nacht mit dem Sturm, das habe ich mir nicht eingebildet. Ich weiß noch genau, wie ich aus dem Boot geklettert bin. Ich fühle die Wogen noch unter mir, wie ich gelaufen bin. Und die anderen haben es auch gesehen. Es gab tagelang ja kein anderes Thema. Und dann diese ellenlange Predigt, wo 5000 Menschen der Magen knurrte. Ich habe 2 Stunden Brot aus einem Korb ausgeteilt. Es war immer Brot drin. Immer wenn ich eingegriffen habe, war Brot da drin. Und all die Kranken, die Blinden, die Stummen, die Lahmen, die er geheilt hat, die Dämonen, die er ausgetrieben hat, die Toten, die er auferweckt hat, wie ein Nein den Beerdigungszug aufhält. Und stehen bleibt und beten. Und plötzlich kratzt sich der tote junge Kerl am Kopf. Und er wurde auferweckt. Das war doch alles keine Einbildung. Und vor ein paar Tagen noch waren wir uns sicher, jetzt ist es soweit. Er wird sein Reich aufrichten, er wird die Römer aus dem Land jagen, er wird den Thron Israel besteigen. Da haben wir uns noch gestritten, wer rechts und links neben ihm sitzen darf. Und jetzt? Was für ein erbärmlicher Haufen wir sind. Hat er uns wirklich sitzen gelassen? Waren all seine Teachings und seine Predigten und seine Worte nichts als leere Versprechen? Und Petrus hat nicht Unrecht. Wir werden gleich sehen, dass Ostern tatsächlich drei leere Versprechen hat. Kaum einer hat ein Auge zugetan. Und mitten in der Stille des frühen Morgens klopft's. Und da stehen Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome an der Tür. Wir wollen zum Grab. Wir haben Öle besorgt, um seinen Leib zu salben. Kommt noch irgendjemand von euch mit? Die Jünger sehen sich nur müde an, es will natürlich keiner mitkommen. Und wahrscheinlich war es Petrus, der gesagt hat, Mädels, das Grab ist versiegelt. Es stehen römische Wachen davor, keine Chance. Aber manchmal haben die Frauen ihren eigenen Kopf. Sie machen sich Morgengrauen allein und wortlos auf dem Weg zum Grab. Und bald kommen sie an diesem furchtbaren Ort vorbei, den man Golgatha nennt, Schädelstätte. Der Ort, wo vor 3 Tagen nicht nur ihr Rabbi, sondern auch all ihre Träume und all ihre Hoffnungen gestorben sind. Und für einen Moment halten sie an. Und auch wenn sie es noch nicht begreifen, was sie sehen, ist das erste leere Versprechen. Es ist das leere Kreuz. Dieses Kreuz, getränkt mit dem Blut des Lammes Gottes, an dem noch Hautfetzen seines zerschlagenen Rückens hängen, ist das Versprechen der Vergebung unserer Sünde. Du und ich, wir alle sind schuldig vor Gott. Uns allen wäre ewige Trennung von Gott beschieden. Ewige Verdammnis, wenn nicht Jesus freiwillig den Preis für unsere Vergebung und für unsere Sünde bezahlt hätte. Und was für einen Preis er zahlte. Die Römer haben tausende und abertausende von Menschen ans Kreuz genagelt. Jesus war nicht der Einzige, der den Tod, den physischen Tod am Kreuz starb. Aber der physische Tod, den er erlitt, war ein Bruchteil von dem, was wirklich passierte. Der Sohn Gottes, aus der Ewigkeit herausgetreten, ohne Sünde, der nicht wusste, was Sünde ist. Er hatte keine. Der engste Gemeinschaft hatte, auf den der Heilige Geist gekommen war, der nichts kannte außer Gemeinschaft mit Gott von Anbeginn der Zeit, hängt an diesem Kreuz. Und auf alles konnte er sich vorbereiten, vielleicht sogar auf die Schmerzen, mental, wie auch immer. Aber was er sich niemals hat vorbereiten können, war dieser Moment, als Gott, der Vater, sich wegdreht von ihm. Und er ausruft, in was hinein hast du mich verlassen? Wenn wir in aller Ewigkeit nicht nachvollziehen können, was er da gemacht hat. Was für ein Preis. Der physische Tod am Kreuz ist bis heute eine Todesart, die in der Grausamkeit trotz allem nicht zu überbieten ist. Und die Römer waren ganz sicher nicht zimperlich. Aber wenn es um das Kreuzigen eines Menschen ging, durfte sie nicht an einem rechtsmäßigen römischen Bürger verzogen werden. Egal welches Verbrechen er begangen hatte. So schlimm war selbst für die Römer diese Todesart. Aber Jesus starb an diesem Kreuz. Er hat an diesem Kreuz den Preis für unsere Sünden bezahlt. Ich weiß, die Welt mag dieses Wort nicht mehr, Sünde. Wir leben ja in einer Zeit, wo alles relativiert ist. Und über alles wird nur noch über Toleranz geredet. Man muss mit allem tolerant sein. Eine Sünde ist Sünde. Ist kein modernes Wort. Und noch unmoderner ist, was Gott darüber denkt. Er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Einzige, der uns retten konnte, war Jesus. Er hat sein perfektes, sündloses Leben an diesem Kreuz geopfert für dich und für mich. Und für jeden, der erkennt, dass er ein Sünder ist und Vergebung von Gott bedarf und das annimmt. Wir alle haben vor Gott gesündigt. Ich, du, die Person neben dir. Und Gott sagt in seinem Wort, wer von sich behauptet, er habe keine Sünde, ist ein Lügner. Das ist in unserem begrenzten Denken nicht so einfach hinzunehmen. Dass uns eine einzige Sünde für alle Ewigkeit von Gott trennen kann. Wie gesagt, wir leben in so einer relativen Welt. Das ist alles ein bisschen relativ. Aber das ist Fakt. Eine Sünde im Leben trennt dich für alle Ewigkeit von Gott. Denn Gott, heißt es, ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und das ist für mich der stärkste Ausdruck seines Wesens. Sein Wesen ist perfekt und in seiner Gegenwart, wo Gemeinschaft mit Gott stattfindet, gibt es keine Sünde, nicht den Hauch, gar nichts. Der Lohn der Sünde ist die ewige Trennung von Gott. Und wir alle haben gesündigt. Und wer gesündigt hat, kann von sich heraus niemals wieder gerecht werden vor Gott. Darum das Kreuz. Wir kommen alle auf diese Welt. Wir werden alle in diese Welt hineingeboren mit diesem genetisch-geistlichen Gendefekt. So sehr du es probierst. Ich meine, ihr Christen, wir, die wir vielleicht schon 20 Jahre gläubig sind. Trotzdem machen wir Dinge, die wir eigentlich nicht wollen hin und da. Oder bin ich der Einzige? Ihr sollt ehrlich sein. Es ist etwas in uns drin und das werden wir erst los nach der Auferstehung. Deswegen musste Gott in Jesus selbst Mensch werden und den Preis für unsere Schuld bezahlen. Nicht Abraham, nicht Mose, nicht David, kein Mohammed, kein Buddha, niemand. Keiner hat je die Gerechtigkeit Gottes erfüllt und ein perfektes Leben als Schuldopfer gegeben. Das heißt in Römer 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünde waren, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Andere Stellen reden davon, dass wir Feinde Gottes waren. Und du kannst zu einer Menge Leute und Dingen Feind sein, aber ein Feind Gottes zu sein, das ist ein übler Gedanke. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Und Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das erste Versprechen von Ostern ist, das Kreuz ist leer und der Preis für meine Sünde ist bezahlt. Zurück zu den Frauen. Nachdem sie einen kurzen Moment angehalten haben, gehen sie weiter. Und was sie beschäftigt, ist der Gedanke, dass sie vielleicht tatsächlich vergeblich zum Grab gehen. Selbst wenn keine Wachen mehr da wären, wer würde diesen gewaltigen Stein wegrollen? Diese Gräber waren mit tonnenschweren Steinen versiegelt. Die waren in der Regel so angeordnet, dass es auf einer Schräge war. Wenn das Ding einmal einen Stopfen gezogen hast, der Stein hervorgerollt ist, dann hast du, ich weiß nicht, einen Elefant gebraucht, das wieder wegzubewegen. Und da fragen sie sich, selbst wenn keine Wachen mehr da sind, wer würde den Stein wegrollen? Und während sie sich schließlich dem Grab nähern, bebt für einen kurzen Moment die Erde. War ja nicht das erste Mal in diesen Tagen, dass die Erde bebt. Und dann kommen sie zum Grab und als sie es erreichen, kriegen sie erstmal einen Schrecken. Die Wachen liegen wie tot am Boden und der Stein am Grab ist weggerollt. Und einen noch größeren Schrecken bekommen sie, als sie in das Grab hineingehen und plötzlich ein Engel vor ihnen steht. Was sucht er den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und das ist das zweite leere Versprechen von Ostern, das leere Grab. Das leere Grab ist das Versprechen der Auferstehung. Es ist die Zusage Gottes, dass auch wir auferstehen werden, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat. Für jeden, der glaubt, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Erster Korinther sagt, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, Tod. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Der Stachel des Todes. Ich habe mal so eine kleine Geschichte gelesen, so ein schönes Bild. Das ist eigentlich was für die Sonntagsschule. War ein Vater unterwegs mit dem Auto mit seinem Sohn. Es war Sommer, es war warm und er hatte die Fenster geöffnet. Und wie sie so da fahren, fliegt plötzlich eine Wespe ins Auto und der Junge schreit vor Angst. Und nicht deswegen, weil es eine Wespe war, sondern weil der Junge eine ganz schwere Allergie hatte und der Stich einer einzigen Wespe konnte tödlich für ihn sein. Die Wespe fliegt ins Auto rein, der Junge schreit auf, der Vater erschreckt und geistesgegenwärtig greift der Vater nach dieser Wespe und fängt sie. Und er hält sie für eine Sekunde in der Hand. Und dann macht er die Hand auf, die Wespe fliegt wieder weg. Der Junge erschrickt nochmal. Und der Vater sagt, sie kann dir nichts mehr tun, weil er den Stachel im Fleisch hatte. Was für ein Bild auf Jesus. Er hat diesen Stachel des Todes auf sich genommen. Das Grab ist leer und wir haben das Wort Gottes, dass wir auferstehen werden. Lass dir niemals, niemals diesen Blödsinn erzählen. Jesus hätte ein Beruhigungsmittel genommen, das seinen Herzschlag auf fast null runtergesetzt hat und ähnliche Dinge. Es kursieren die tollsten Sachen. Ich sag dir etwas, er war tot. Die Soldaten wussten es. Glaub mir eins, bei der Kreuzigung, der Hauptmann, der Soldaten, die Leute, die da dabei gestanden haben, Die waren sich sicher, er ist tot. Und wenn Römer jemanden vom Kreuz genommen haben und gesagt haben, er ist tot, dann war er tot. Die Soldaten wussten es, die Römer wussten es, die Juden wussten es, die Jünger wussten es, alle wussten es. Und kaum, dass die Wachen von dem leeren Grab berichteten, entfanden sie gemeinsam die erste Lüge einer endlosen Kette. Die Jünger kamen in der Nacht und haben seinen Leichnam gestohlen. Und jetzt erzählen sie überall herum, ihr Messias sei auferstanden. 11 junge Männer, Zivilisten, kommen also nachts an ein Grab. Bewacht von einer römischen Eliteeinheit, versiegelt mit einem tonnenschweren Stein und stehlen irgendwie diesen Leichnam. Wenn ein einziger römischer Soldat bei der Aktion verletzt oder gar umgekommen wäre, hätte es eine umfangreiche Untersuchung gegeben und Pilatus hätte eine Kreuzigungsorgie veranstaltet. Da also ganz sicher niemand verletzt wurde oder zu Tode gekommen ist, müssen sie die Wachen narkotisiert haben. Dann rollten sie den Stein weg und sie stehlen den toten Leichnam Jesu. Die ganz entscheidende Frage dabei ist aber, wozu? Was in aller Welt hätten sie davon gehabt, einen toten Leichnam zu stehlen? Es war ja kein Geld, keine Ehre und keinerlei Vorteil dabei zu gewinnen, erst einen Leichnam zu stehlen und dann mühsam die Lüge einer Auferstehung zu konstruieren. Für was? Ich meine, sie haben dafür auch noch ihr Leben riskiert. Niemand stirbt für eine Lüge, die er selbst erfindet. Der Verstand rebelliert, wenn man nur einen Moment drüber nachdenkt. Und es sind die gleichen Lügen, die uns bis heute sagen, er ist entweder nicht gestorben oder er ist nicht auferstanden. Und alle paar Tage tauchen seit 2000 Jahren irgendwelche sogenannten Experten auf. Das ist ein neuer Berufsstand seit einigen Jahren, Experte. Achte mal den Nachrichten darauf. Experten sagen dies, Experten sagen jenes, geht den ganzen Tag. Ich bin nur noch umgeben von Experten. Ich darf euch etwas sagen, auch ich bin Experte. Ich bin seit 37 Jahren Christ, ich nenne mich heute auch Experte. Seit 2000 Jahren geht es, wo die Experten mit irgendwelchen sensationellen Entdeckungen kommen und uns beweisen wollen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Bücher wie Sakrileg, ein Gemenge von Wahrheit und Fiktion, das sich anmaßt, wissenschaftliche Tatsachen zu enthüllen. In den Medien wird neuerdings von der Sage der Bibel berichtet. Welt der Wunder, die wahren Fakten über die Kreuzigung, alle paar Tage was Neues. Galiläa deckt auf, Experte erklärt, wie Jesus auf dem Wasser gewandelt war, es war Blitzeis. Mal sind es neue Evangelien, die angeblich immer wieder auftauchen, mal sind es abenteuerliche Spekulationen. Und das Schlimmste ist, dass es noch eine Menge Theologen gibt, die ohne Scham im Gewand selbstgestreckter Frömmigkeit daherkommen. Geistliche, Bischöfe, Pfarrer, Würdenträger, die von der Jungfrauengeburt bis zur Auferstehung alles als interessante Metaphern betrachten. Ein Bischof, der sagt öffentlich, es spielt keine Rolle, ob das Grab leer war, sollte Autos verkaufen oder in der Versicherungsbranche unterwegs ist, irgendwas anderes. Aber bitte, stell dich nicht hin. Und nenn dich ein Nachfolger Christi und erzähl solche Sachen. Die Wahrheit ist, Ostern hält auf sein zweites leeres Versprechen. Das Grab war leer. Zurück zu unserem Ausflug in die Vergangenheit. Die Frauen laufen so schnell sie nur können zurück zu den Jüngern. Er ist auferstanden und das liebe ich so an der Bibel, dass es so ehrlich ist. Das ist einfach alles so ehrlich. Wenn du dir solche Geschichten ausdenken würdest, hättest du sowas nie geschrieben, dass hier die Jünger das alles in Frage stellen. Das ist alles so absolut authentisch. Sagen, hey Madel, ihr Mädels, ihr fantasiert, kann nicht sein, ist auferstanden. Die haben es gar nicht geglaubt. Aber dann haben sie sich entschieden, doch mal hinzugehen und nachzusehen. Und Petrus und Johannes geben sich ein Rennen. Und tatsächlich, alles, was Petrus in der Gruft findet, ist das dritte leere Versprechen von Ostern. Das sind die leeren Leichentücher, die Jesus trug. Sie sind das Versprechen, dass Jesus lebt. Und wer lebt, braucht kein Leichentuch. Und sie sind ein Bild auf eine leere Hülle, die auch wir irgendwann eines Tages einmal verlassen werden hier. Die sind ja ein bisschen verwuselt. Das war wahrscheinlich, nachdem Petrus drin war. Weil die Bibel sagt, dass, wie sie in die Gruft reinkommen, lagen diese Tücher sorgfältig zusammengefaltet in der Ecke. Wer macht denn sowas? An der Stelle an die Skeptiker und das Worship-Team. Skeptiker. An der Stelle an die Skeptiker. Wer hätte wohl einem Toten, jetzt pass auf, wer hätte denn einem Toten die Grabtücher ausgezogen, sauber zusammengelegt und gefaltet und sich mit einem nackten Leichnam auf dem Buckel davon gemacht? Es ist absurd. Es ist völlig absurd. Kurze Zeit später erscheint Jesus Maria und dann den Jüngern und dann 500 Menschen auf einmal. Er hat mit ihnen gesprochen, er ist mit ihnen gelaufen, er hat mit ihnen gegessen, er hat sie getröstet, er hat sie gestärkt. Das leere Kreuz, das leere Grab, die leeren Tücher. Drei Versprechen, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt und dass er Gemeinschaft mit uns haben will. In Offenbarung 3 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Hier sind eine Menge Leute, Gesichter, die ich nicht so kenne. Ich habe keine Ahnung, wo ihr alle steht. Aber ich kann euch sagen, dass Jesus Christus für den einen oder anderen heute Morgen vor dieser Tür deines Herzens steht. Und er klopft an. Er spricht heute Morgen zu dir. Er lädt dich ein, die Tür zu deinem Herzen zu öffnen. Und er macht dir diese Verheißung der Gemeinschaft. Ewige Gemeinschaft. Wir werden nicht Christ, weil wir irgendwo als Kind getauft wurden. Wir werden nicht Christ, weil wir irgendwo die ganzen Riten durchlaufen haben. Ich war konfirmiert, gefirmt. Ich war Messdiener, ich habe mit 23 Jahren keinen blassen Schimmer gehabt, was das Evangelium ist. All das macht uns nicht zu Christen. Du kannst dein Bett 30 Jahre in der Garage aufstellen, wirst kein Auto. Der einzige Weg ist, Jesus Christus persönlich einzuladen. Er steht an der Tür deines Herzens. Wenn du es noch nie gemacht hast, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus, diese Tür zu öffnen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Mach's heute. Wart nicht bis morgen. Lass nicht den Herrn über Leben und Tod draußen vor der Tür stehen. Mach Ostern 2017 zum wichtigsten Moment deines Lebens und feiere heute Jesus als den, der er ist. Der auferstandene Sohn Gottes. Der Herr der Herrlichkeit. Ostern. William Sangster war ein berühmter Pastor der Methodistenkirche in England. Und besonders in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als Deutsche London bombardiert, hat er vielen, vielen Menschen gedient. Am Ende seines Lebens erkrankte er zunehmend an Lähmungserscheinungen und kurz vor seinem Tod war er nicht mehr in der Lage zu sprechen. Seine Tochter berichtet, dass er an seinem letzten Ostersonntag, den er noch erlebte, einen Zettel in die Hand genommen hat und er hat ihr Folgendes draufgeschrieben. Was für ein Jammer, am Morgen zum Ostersonntag aufzuwachen und keine Stimme zu haben, um laut auszurufen, der Herr ist auferstanden. Aber welche Tragödie für all solche, die eine Stimme haben und es nicht tun. Der Herr ist auferstanden. Amen. Jesus, wir danken dir, dass der Tod dich nicht halten konnte, weil er dich nicht zu greifen vermochte, Herr, weil dein Leben ein Opfer wurde für alle von uns. weil du den höchsten Preis in diesem Universum bezahlt hast für unsere Seelen, Herr. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist jeden heute Morgen mitnimmt, jeden berührt. Und Herr, wer dich nicht kennt, ich bete, dass du klopfst an dieser Tür. Und wer Ohren hat zu hören, wird deine Stimme hören, Herr. Dafür danke ich dir. Danke für eine Ewigkeit, die du für uns vorbereitest. Danke, dass nicht alles vorbei ist, wenn wir diese Welt verlassen, Herr. Sondern, dass es dann erst beginnt. Danke für Ostern, Herr. Danke für deinen Mut. Danke, dass du das für uns getan hast. Amen.